Allen Hörern und Hörerinnen von Radio X einen schönen guten Tag. Ich heiße Ulrike Holle. Und bei mir im Studio sind die Schülerinnen Anisa und Sanja und die Studentin Katriona. Wir haben gemeinsam in den letzten Wochen ein Radioprojekt erarbeitet. Anisa, Sanja, Katriona haben drei junge Leute im Iran, genauer in Teheran, nach ihrem so ganz anderen Leben, nach ihren ganz anderen Lebensentwürfen befragt. Die Idee dazu kam von der Horvath-Stiftung in Mürfelden-Walldorf und von ihrer Managerin Cornelia Rühlich. Auch dir einen schönen guten Tag, Cornelia. Kannst du noch mal begründen, was dir in diesem Projekt wichtig war?
Also zunächst mal finde ich, dass der Alltag der Jugendlichen in den verschiedenen Ländern, in den Medien eigentlich eine viel zu geringe Rolle spielt. Wir hören natürlich immer von politischen Verhandlungen, die hier und da und dort geführt werden. Wir hören von Demonstrationen. Aber oft fällt es schwer, das Ganze einzuordnen, weil wir den Alltag nicht kennen. Jetzt gibt es die wunderbaren neuen technischen Möglichkeiten, über Skype und über WhatsApp miteinander direkt Kontakt aufzunehmen. Das heißt, die Jugendlichen müssen nicht einfach nur inhaltlich recherchieren, sondern wir hatten in diesem Falle die Möglichkeit, direkte Gespräche zu führen mit jungen Leuten aus Teheran und aus deren Erleben heraus zu hören, wie der Alltag aussieht.
Und du glaubst, das ist wirklich ein Gewinn, solche neuen Informationen hier zu verbreiten?
Davon bin ich überzeugt. Mhm. Denn was für den Iran gilt, gilt aber auch für viele andere Länder. Das eine ist das, was die Gesetzgebung ist, und das andere ist, was ein Alltag ist. Und diese Differenz zu erspüren und darüber zu reden und Beispiele dafür zu hören, stärkt, glaube ich, zum einen das Verständnis von der Kultur, zum anderen aber auch Respekt, Anerkennung und den Mut, den viele, viele junge Leute in dieser Welt tagtäglich haben, um sich eben auch gegen gewisse oder bestimmte Gesetze zu unterlaufen.
Erzähl doch mal, wie hast du die drei jungen Leute in Teheran und wie hast du die drei jungen Frauen hier in Deutschland gefunden?
Ich hatte das Glück, dass ich selber einige Zeit in Teheran war und damals sehr beeindruckt war von der Bewegung, von der gesellschaftspolitischen Bewegung der iranischen Jugend und ganz besonders der jungen Frauen. Ich war tief beeindruckt davon und dachte, das muss in irgendeiner Weise, ja, müssen da Verbindungen noch verstärkt werden zu Deutschland und zu den jungen Menschen, mit denen wir hier arbeiten. Und dadurch, dass wir sehr, sehr viele Jugendprojekte machen und mit sehr vielen Lehrern und Jugendgruppen Kontakt haben, war es überhaupt gar kein Problem, hier junge Menschen zu finden, die sich dafür interessieren.
So, und jetzt will ich wissen, Katriona, du studierst. Was studierst du und wie alt bist du?
Ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Pädagogik an der Goethe-Uni in Frankfurt.
Anisa, wie alt bist du? Wo gehst du zur Schule?
Ich bin 16 Jahre alt und die Sanja und ich besuchen die Ricarda-Hochschule in Sprendling.
Und wie habt ihr von dem Projekt, Sanja, erzähl du das mal, erfahren?
Ja, meine Geschichtslehrerin, Frau Andres, hat mich darauf angesprochen, dass sie erfahren hat, dass es ein Radioprojekt geben wird und dass sie interessierte Schüler sucht. Und da kam ich halt auf die Idee, da gern mitzumachen und habe Anisa angesprochen, ob sie auch Interesse hätte.
Genau. Habt ihr jemals vorher irgendwas mit Radio am Hut gehabt oder Erfahrung gemacht, wie man ein Radio produziert?
Nein, noch nicht. Deswegen hat es mich besonders interessiert, bei so einem Projekt mal mitzumachen und die Erfahrung zu sammeln.
Ja, ich habe auch. Katriona, bei dir?
Nee, ich habe noch nie was mit Radio gemacht davor.
Nicht. Hast du noch nie so Interviews geführt?
Ja, doch, tatsächlich. An der Uni muss man manchmal forschungsmethodenmäßig Interviews führen. Aber
ich habe dir das nämlich angemerkt, dass du ein bisschen Vorerfahrung hattest. So, denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, die Cornelia Rühlich hat es ja schon gesagt, ihr habt mit WhatsApp und mit anderen Medien Kontakt aufgenommen. Wie war das für euch, das erste Mal Kontakt mit den jungen Leuten im Iran aufzunehmen?
Also ich bin ganz locker drauf eingegangen, also freundschaftlich, ein bisschen das Eis zu brechen, ein bisschen mehr zu erfahren, auch eine freundschaftliche Ebene da zu finden, weil sie ja auch im gleichen Alter sind wie wir.
Mhm. Ja. Wart ihr darauf vorbereitet, dass sie so ein ganz anderes Leben führen, Anja?
Zum Teil, wirklich zum Teil. Viele Dinge haben mich sehr überrascht. Einige Dinge konnte man sich auch selbst denken, die wahrscheinlich dort so stattfinden. Aber besonders auf die Themen, die wir noch eingehen werden, zum Beispiel Musik, haben mich besonders geschockt, wie es da in den Ländern läuft.
Mhm. Katharina, erzähl doch nochmal ganz kurz, wie ihr Kontakt miteinander aufgenommen habt.
Jetzt mit den jungen Menschen. Genau, also wir haben uns getroffen und haben erstmal über dem iranischen Skype, nenne ich es mal, uns unterhalten und hatten ursprünglich auch mal noch einen Übersetzer, aber wir haben dann gesehen, das macht auch so Sinn, mit denen zu sprechen.
Man sieht sie ja, ne?
Genau, ja.
Man weiß, wie das Zimmer aussieht, wie das Gesicht aussieht. Und das ist wahrscheinlich ganz wichtig, so eine persönliche Vorstellung zu bekommen.
Total,
nicht nur übers Ohr die Stimme zu hören, ja? Könnt ihr mir ein bisschen was erzählen, was diese drei jungen Leute in Teheran für Menschen sind? Fängst du mal an, Anissa?
Ja, gerne. Also wir haben uns ja dann am Anfang mit denen unterhalten und ich war sehr überrascht, weil sie waren so offen uns gegenüber. Natürlich ist es für sie neu, mit irgendwelchen Menschen in Deutschland erstmal zu reden, aber trotzdem war ich zu einem von ihrem Deutschkenntnissen sehr überrascht für die 8 Monate, in denen sie es gelernt haben. Andererseits, wie viel sie erzählen wollen, dass sie wirklich Interesse davon haben, der Welt von ihren Umständen eben zu erzählen. Und dies hat mich sehr begeistert.
Da gab es noch einen ganz wichtigen Punkt. Die wollten in der Sendung, also vorher ja, mit dem richtigen Namen angesprochen werden, in der Sendung aber nicht mit dem richtigen Namen. Mhm. Weißt du noch warum?
Ja, weil sie, denke ich mal, Repressalien fürchten und natürlich sich auch sehr kritisch äußern, was natürlich nicht so gern gesehen ist.
Wusstet ihr das von Anfang an, dass sie sich kritisch äußern werden, Sanja?
Ich habe es vermutet. Also am Anfang hat man schon eine Distanz gespürt, auch dass sie manche Themen nicht ansprechen wollten, aber später ist halt diese Distanz weniger geworden und dann hat man auch gehört, ihre Meinung, was sie davon halten.
Kannst du mir nochmal erzählen, sie hat eben erzählt, die Sanja, dass 8 Monate sie Deutsch gelernt haben, warum die Deutsch lernen?
Sie wollen gerne nach Deutschland kommen und auch hier ein Leben aufbauen. Auch ihre Karriere hier fortführen und auch hier studieren. Darum bemühen sie sich sehr stark, andere Sprachen zu lernen, weil sie herausgefunden haben, dass sie hier bessere Chancen hätten.
Katharina, du warst das erste Mal im Studio. Warst du eigentlich nervös, als ihr hier in dem Studio dann die jungen Leute in Teheran tatsächlich befragt habt und wie das aufgenommen haben?
Eigentlich nicht. Wir hatten ja davor schon öfter mit denen gesprochen und ich habe gar nicht so einen großen Unterschied gespürt zwischen, das wird jetzt aufgenommen und davor nur so freundschaftlich miteinander sprechen.
Anissa, wie ging es dir?
Ich war am Anfang ein wenig nervös, muss ich sagen. Als man einmal in so ein Studio tritt, dann vorm Mikrofon sitzt, war man natürlich aufgeregt, aber im positiven Sinne. Ich habe mich auf das Gespräch sehr gefreut, dies aufzunehmen etc. Und dann, als man quasi geredet hat und man hat gemerkt, wie gut auch alles lief, dann war diese ganze Nervosität weg und man hat sich gefreut, weiterzureden.
Sanja, du hast zum ersten Mal deine Stimme gehört. Konntest du deine Stimme leiden?
Ehrlich gesagt nicht. Ich finde meine Stimme nicht so toll auf dem anderen Band. Das war wirklich eine Überwindung, das zu hören.
Und bei dir, Katharina?
Ja, ist auf jeden Fall ungewohnt.
Ungewohnt, fremd. Ja, man hört total seine eigene Stimme ja immer ganz anders.
Ja.
So, und jetzt wollen wir mal reinhören, was ihr mit euren Fragen aus den dreien in Teheran herausgelockt habt. Mit Anissa möchte ich beginnen. Wir wissen schon, dass zwei von den Interviewten in Teheran Musikerinnen sind. Und eine davon, Sarah, das ist nicht der richtige Name, das ist der Name, den sie sich gewünscht hat, spielt die Out. Und das ist eine Art bauchige Laute. Und das klingt so.
Geht auf eine Musikschule, beziehungsweise du, Sarah. Welche Musik wird dort gelehrt?
In der Musikschule, mein erstes Instrument war Oud und mein zweites Instrument war Klavier.
Mhm. Ja, also du spielst ja Oud. Darfst du auch mit deinem Instrument auf die Straße gehen?
Ja, ich kann, aber manchmal vielleicht passiert einfach Probleme, vielleicht.
Und wenn du hast ja eben gesagt, es kann manchmal zu Problemen kommen. Was passiert dann bei diesen Problemen? Wer hält euch auf?
vielleicht die Polizei sagt vielleicht, die Polizei sagt, du musst nicht die Instrument mitbringen in die Straße. Aber das passt nicht immer, manchmal.
Dürfen ja. Mädchen als Sängerin öffentlich auftreten? Ist das möglich im Iran?
Im Iran, nein, das ist möglich nicht. Sie können das machen, aber heimlich. Zum Beispiel, sie können in einem Studio eines Lied mit Solo aufnehmen. Aber sie können nicht dieses Lied veröffentlichen.
Und wenn eine Frau ein Konzert gibt und sie dabei singt, kann eine Frau damit Probleme bekommen?
Die Frauen können nicht solo in einem Konzert singen. Mhm. Sie müssen mit zwei oder drei oder mit einer Gruppe sein.
Und warum? Weil da im Publikum Männer sind, deswegen?
Die Stimme von Frauen ist verboten im Iran.
Die Stimme von Frauen aber alleine, wenn sie auftreten. In einer Gruppe ist das okay.
Ja, allein ist verboten, aber in Gruppe ist okay.
Verstehe. Und du hast uns ja schon erzählt, du liebst Rock. Und
ja.
Ist es dann ausländischer Rock oder gibt es auch zum Beispiel persischen Rock?
Ja, im Iran gibt es persischen Rock. Viele Gruppen spielen persischen Rock und das ist meine Lieblingsrockmusik.
Und wenn du zum Beispiel eine Band besonders magst, zum Beispiel welche Bands magst du denn besonders, die Rock machen?
Oram ist mein Lieblingsrockband im Iran.
Mhm. Und irgendwelche vielleicht amerikanischen Gruppen, hörst du da etwas von?
Pink Floyd und Jimi Hendrix.
Okay, und wenn jetzt zum Beispiel ein Fan seine Liebe zu einer bestimmten Band ausdrucken möchte, da gibt es ja Momente, wo man einfach ein T-Shirt trägt, zum Beispiel mit einem Albumcover von der Band drauf. Das nennt sich ja Merchandise. Kann man im Iran sowas öffentlich tragen?
Ja, sie können einfach die T-Shirt von ihrer Lieblingsmusikgruppe tragen.
Das war Anisa und Sarah über das Thema Musik. So, und jetzt wollen wir hören, was Katriona aus Sarah und Fazat herausgelockt hat. Fazat ist auch ein junger Mann, 19 Jahre war er, glaube ich, ne? Mhm. Der auch Deutsch gelernt hat und Deutsch lernt. Wir erfahren gleich, warum er Deutsch lernt. Und du hattest das Thema Sport mit ihnen. Und hier deine Fragen.
Fazat, was machst du denn für Sport?
Ich spiele Fußball.
Okay, und ist das eine weit verbreitete Sportart im Iran?
Ja, wir haben viele Fußballclubs.
Und du spielst auch in einer Fußballmannschaft?
Ja, früher spielte ich, aber jetzt kann ich nicht.
Warum kannst du nicht?
Ich möchte Medizin studieren und ich muss viel lernen und ich habe keine Zeit für Fußballmannschaft.
Oh, okay. In dieser Fußballmannschaft, seid ihr da Männer und Frauen getrennt?
Ja, natürlich.
Okay, gibt es aber auch Frauenmannschaften?
Wir haben keine Fußballclub in Iran für Frauen.
Wenn es jetzt im Stadion ein Fußballspiel gibt mit den Männern, sind Frauen da auch im Publikum zu finden?
Wenn Männer spielen Fußball, nur Männer können das sehen. In Studio, aber...
Okay, wenn Frauen Fußball spielen, dürfen Männer nicht zuschauen. Warum ist das so?
Ja, unserem nicht. In meiner Kultur, das ist verboten.
Okay. Okay, Sarah, was denkst du denn darüber?
Das ist ganz komisch, weil im Iran gibt es viele Frauen, die... Fußball liebt und sie möchten in einem Studium gehen und da Fußball schauen, aber sie können nicht und das ist ganz komisch. Warum das?
Okay, was gibt es denn für andere Sportarten, die Frauen machen dürfen?
Die Frauen können zum Beispiel Volleyball spielen.
Wie ist es denn zum Beispiel mit Schwimmen? Ist es in einem Schwimmbad dann mit den Männern zusammen?
Nein, sie sind getrennt und auch für Männer gibt es sie können schwimmen und gibt es Wettbewerb für Männer für Schwimmen, aber Frauen können nicht.
Katriona, Der Fazit hat dir dann, oder uns allen, wir haben ja alle miteinander zugehört, noch erzählt, dass Frauen eine ganz bestimmte Form von Fußball doch spielen dürfen. Ich habe das aber weggeschnitten, weil der Vater das so ein bisschen holprig erklärt hat, sodass man also seine Erklärung nicht wirklich nachvollziehen kann. Du hast aber verstanden, jetzt erzähl du uns doch mal, welche Form von Fußball die Frauen spielen dürfen.
Okay, ist eine Form des Hallenfußballs und die nennt sich Futsal. Und die iranische Nationalmannschaft ist tatsächlich ziemlich erfolgreich. Also man hat irgendwie 5 Spieler und ein verkleinertes Spielfeld und spielt auf Handballtore, also so ein bisschen kleinere Tore. Und das ist tatsächlich die Sportart, die dann für Frauen auch erlaubt ist.
Und die Frauen auch wirklich spielen dürfen in der Öffentlichkeit, das hast du auch nicht so ganz kapiert, gell?
Ja, es war immer so ein bisschen uneindeutig, ja.
Ja, man muss auch sagen, der Fazit, der hat auch erst seit 8 Monaten Deutsch gelernt.
Ne? Ja.
Weißt du noch, warum er Deutsch lernt? Kannst du es sagen jetzt an dieser Stelle?
Genau, also Fazit möchte auch nach Deutschland kommen und hier Medizin studieren.
Genau. Also ein richtig intelligentes Bürschchen.
Ja.
Also ihr deutschen Jugendlichen, ihr jungen Frauen, habt euch ganz besonders für die Situation der Frauen im Iran interessiert und das so ganz andere öffentliche, private, das ganz andere politische und gesellschaftliche Leben dort habt ihr ein bisschen herausfinden wollen und habt ihr beleuchtet. Sonja, du hast diesen Part übernommen, hast ja am Anfang breit erklärt, über dieses Thema ein bisschen was zu arbeiten. Woher kam dein Interesse?
Das war ehrlich gesagt mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass wir mit den Iranern reden wollen. Vor allem hat auch meine Geschichtslehrerin betont, dass es auch um Frauen geht. Es ist immer so interessant zu hören, wie der Alltag aussehen würde, würde man in ein anderes Land leben. Und weil sie auch in unserem Alter sind, ist es noch interessanter für uns.
Mhm. Gut, und jetzt hören wir mal, wie du das Gespräch geführt hast.
Müssen Hijab haben. Das war nicht gut, weil viele Frauen mögen nicht Hijab und sie möchten frei sein. Ja. Aber das war... Und das ist Regel und sie können nicht das machen. Und auch im Musik gibt es viele Probleme für Frauen. Zum Beispiel, ich habe gesagt, sie können nicht Solo singen. Und in manchen Konzerten, in manchen Städten im Iran, die Frauen können nicht ein Instrument spielen, in manchen Städten im Iran.
Und kannst du auch zum Beispiel offen sagen, dass dich das stört? Oder darfst du sagen, was diese Probleme offen sagen?
Ich denke, im Teheran gibt es weniger Probleme für Frauen als andere Städte.
Ja, und auch nochmal bei Kleidung, wie sieht es mit Schminke aus?
Ja, wir können schminken.
Ja, ihr könnt euch schminken, so wie ihr wollt?
Ja, ja.
Was passiert, wenn man sich nicht an den Regeln hält?
Manchmal die Polizei hat Probleme für Kleidung. Die Polizei verhalten sich.
Zum Beispiel, du hast gesagt, man trifft sich privat, ja?
Ja.
Um zu diskutieren. Ja. Jetzt auch die Frage an Fazit. Wie sieht das aus? Wie macht ihr das?
Wir treffen uns im Café oder Restaurant oder auf der Straße.
Und zum Beispiel, was ist mit Partys?
Wir können nicht öffentlich Party machen, aber private Partys gibt es und wir machen das. Wir haben einen Garten und wir machen da eine Party und die Mädchen und Jungen kommen und wir trinken Alkohol oder wir tanzen, wir und so weiter.
Ja, nochmal zum Alkohol. Wie sieht das aus?
Okay. Das ist verboten im Iran, aber wir kaufen das und in unserem Haus oder unserem Garten trinken wir.
Wo kauft ihr das?
Es gibt kein Geschäft. Manche Personen gehen nach Deutschland oder Österreich und sie kaufen das und sie bringen im Iran.
Ihr hattet in den Vorgesprächen auch erfahren, dass Sarahs Mutter eine moderne, berufstätige, aufgeschlossene Frau ist. Sie ist Schauspielerin und ihr habt erfahren, dass Sarah als einzige Tochter sehr behütet wird, sehr geliebt wird, Freiheit hat und Zuwendung erfährt. Also ist ein bisschen privilegiertes Leben, kein Unterschichtskind ist. Und deswegen bist du, Sanja, auf diese ganz unterschiedlichen Lebensentwürfe damals und heute, also die Mutter, Großmutter, Mutter damals und heute, Sarah, heute eingegangen. Und jetzt hören wir mal, wie das Gespräch abgelaufen ist.
Wie glaubst du, unterscheidet sich dein Leben von dem deiner Mutter, als sie in deinem Alter war?
Sie hatte viele Probleme als ich. Krieg gab es und die Leute, die Menschen hatten viele Probleme mit Krieg.
Konnten Frauen damals an die Universität zum Beispiel?
Weniger Frauen gehen in der Uni und studieren. Aber heute viele Frauen gehen in der Uni und studieren. Aber früher, das war weniger.
Darfst du als Frau alleine reisen?
Wenn eine Frau allein reisen möchte, sie muss ein Bedürfnis haben. Dieses Bedürfnis bedeutet, ihre Mann oder ihre Vater muss diese Bedürfnis unterschreiben.
Okay, das heißt, du brauchst eine Erlaubnis, dass du reisen darfst. Und warst du schon mal im Ausland? Bist du schon mal wohin gereist?
Ja, Deutschland. In Düsseldorf, Hannover und Frankfurt.
Jetzt ist dein Plan ja, dass du auch nach Deutschland kommst, um zu studieren.
Nächstes Jahr möchte ich nach Deutschland kommen und da weiter studieren.
Wie denkst du, wird es dir gehen mit den Unterschieden in unserer und der iranischen Kultur?
Iranische Kultur hat viele Unterschiede mit deutscher Kultur. Vielleicht viele traditionelle Kultur gibt es in Iran. Aber für mein Studium bedeutet Musik, muss ich nach Deutschland kommen und muss ich mit dieser deutsche Kultur kennen.
Wie wirst du damit umgehen, mit den Kulturunterschieden?
Zum Beispiel für Musik. Alle Leute können einfach Musik spielen und sie haben keine Probleme im Konzert, im Studio. Aber im Iran gibt es weniger Möglichkeit für Frauen in Musik.
Okay, und hast du auch Angst? Hast du auch Angst vor der Reise nach Deutschland?
Nein.
Ja, die Sanja hat also Sarah gefragt, ob sie schon mal in Deutschland war. Sarah hat gesagt, ja, sie war in Deutschland. Aber wie war das? Konnte sie alleine reisen?
Nein, die ist mit ihrem Vater hierher gekommen. Wir haben erfahren, dass sie eine sehr enge Bindung zu ihrem Vater hat. Also vielleicht ist es mehr Kontrolle gewesen, vielleicht weil sie auch Einzelkind ist oder ein Mädchen ist. Aber sie ist hierher gekommen mit ihrem Vater.
So, da sind wir an dem Punkt, die Frauen dürfen sich nicht frei bewegen. Sie dürfen nicht alleine sich bewegen. Immer irgendwie muss der Mann, der Vater, der Bruder dahinter sein. Katriona, es gibt da so eine Geschichte von einer iranischen Sportlerin. Bitte erzähl sie uns.
Im September 2015 gab es diesen Fall von der Kapitänin von der wieder Nationalmannschaft von Futsal. Und sie durfte damals nicht ausreisen, um das Spiel in Malaysia am Spiel teilzunehmen. Weil es ihr Ehemann eben ihr verboten hatte. Und dann konnte sie als Kapitänin tatsächlich am Spiel nicht teilnehmen.
Und sie musste gehorchen, ja?
Ja.
Und die Gesellschaft trägt das alles mit?
Ja, es gab aber tatsächlich auch Proteste dagegen.
Weißt du etwas, wie die Männer in Teheran zum Beispiel über solche Frauenverbote denken?
Also ich denke mal, es ist ja super unterschiedlich, wenn wir jetzt über jemanden denken wie Farsad, der sich selber sogar als Feminist bezeichnet. Mhm. Dann klar, für die ist es ja fast irgendwie albern, über sowas überhaupt nachzudenken. Aber es ist doch noch tiefer verwurzelt, denke ich mal. Und von der Regierung auf jeden Fall so durchgedruckt, denke ich mal, ja.
Unterschiede Stadt und Land natürlich auch ganz groß.
Total, ne? auf jeden Fall.
Mit Aber bei der Sportlerin, das ist ja eine moderne Frau gewesen, ja?
Genau, sie hat das
da
auch gleich...
Da siehst du mal wieder, wie stark diese Norm trägt, ne?
Ja, total. Sie hat das auf Instagram gepostet und dann gab es Proteste auf jeden Fall, ja.
Ihr habt ja schon viel über das so ganz andere Leben der iranischen Jungen und Mädchen erfahren. Nicht nur hier durch die Gespräche mit den dreien, sondern auch schon vorher habt ihr euch darüber kundig gemacht. Aber dann wolltet ihr mehr über die Kontakte, also über die Sexualität zwischen Jungen und Mädchen erfahren. Habe ich gedacht, das ist ein heikles Thema. Aber es war gar nicht so heikel. Zunächst Fragen an Anissa, von Anissa an Farsad.
In der Schule wurdet ihr schon immer getrennt. Also waren Jungen und Mädchen schon immer auf verschiedenen Schulen?
Ja.
Fängt es dann schon damit an, als du ganz klein warst, oder kam es erst später? Warst du schon immer auf einer Schule nur mit Mädchen?
Ja, ja. Im Institut zum Beispiel, Farzad und ich haben in unserem Sprachinstitut getroffen. Oder ins Café, Kino, überall. Aber in der Schule, Jungen und Mädchen sind getrennt.
Genau, also ihr habt auch Möglichkeiten, dass Mädchen und Junge sich treffen können. Kommt es aber trotzdem vor, dass die Polizei euch mal anhält, euch Fragen stellt, warum ihr euch trefft?
Ja, wenn sie auf der Straße sehen,
genau.
Die Polizei kommt und fragt, warum sind sie zusammen, und sie müssen antworten.
Und was antwortet ihr? Also zum Beispiel ihr beide, ihr seid ja nur Freunde, ihr könnt das ja antworten, aber wenn ein wirkliches Paar, ein Pärchen zum Beispiel, ja. Lügt es dann die Polizei an und sagt zum Beispiel, wir sind nur zwei einzelne Personen, wir sind nur Freunde, die sich hier treffen?
Wir lügen, weil wenn wir die Wahrheit sagen, passiert für uns Probleme.
Genau.
Wir lügen.
Und was sagt ihr dann? Sagt ihr einfach nur, ja, wir haben uns hier zufällig...
Wir sind Geschwister oder haben keine Beziehung.
Dürft ihr euch zum Beispiel öffentlich küssen oder Händchen halten? Ist das möglich?
Küssen nicht, aber Händchen halten, ja.
Und kommt es dann auch vor, wenn die Polizei zum Beispiel sieht, da halten ein Mädchen ein Junge Hände, dass sie euch aufhalten und eben dazu Fragen stellen?
Polizei kann immer uns fragen, aber wir lügen immer.
Wir lügen immer. Ich wiederhole das nochmal. Anita, findest du das in Ordnung?
Naja, ich finde, unter den Umständen, die die Jugendlichen da eben wohnen, finde ich es eigentlich okay, dass sie so lügen. Ich meine, wir sind in so einer Gesellschaft. Für uns ist es total normal, rauszugehen, auch Freunde des anderen Geschlechts zu haben. Und ich meine, wenn dort die Polizei so streng mit ihnen ist, denke ich, da hätten auch wir, wenn wir dort leben würden, auch gelogen.
Katriona, was denkst du? Es ist ein schwieriges Thema, ne?
Ja, also ich denke, die machen halt einen krassen Unterschied zwischen, was erzähle ich im Privaten, was erzähle ich im öffentlichen Raum. Und ich denke mal, wir können uns das vielleicht hier so gar nicht vorstellen.
Ja, aber wenn man so ein Doppelleben lebt, auf der einen Seite immer irgendetwas vorgibt, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, auf der anderen Seite im privaten Bereich sich öffnet, weiß man dann noch, was ist privat und was ist öffentlich, was ist ehrlich, was ist unehrlich? Verschwimmt da nicht so manchmal ein bisschen das eigene Denken, das eigene Fühlen?
Tja. Ja, ist schwierig. Also man muss irgendwie entscheiden, wann bin ich jetzt in welchem Modus, denke ich mal. Das stelle ich mir auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit vor.
Ja, in allen autoritären Staaten ist es halt wahnsinnig schwierig, offen zu sein. Ne? Und ich weiß gar nicht, was mit mir geschehen würde, mit meinem Denken, mit meinem Charakter geschehen würde, wenn ich in einem solchen Staat leben müsste. So, seid ihr euch klar darüber geworden, dass es im Iran eine wirkliche Trennung zwischen privat und öffentlichem Verhalten gibt, zwischen privaten und öffentlichen Äußerungen?
Ich glaube, das ist ganz schnell klar geworden. Ja. Auch schon bei dem ersten Gespräch war das schon deutlich, was sie trennen, was sie sagen wollen, wie sie es sagen und vor allem, wem sie was sagen, war sofort klar und deutlich. Und ich glaube, das ist eigentlich notwendig bei denen manchmal gewesen.
Ja, ja. Könntest du dir vorstellen, so zu leben?
Schwierig, echt schwierig. Ich glaube, ich hätte damit sehr zu kämpfen und ich glaube, das wäre für jeden sehr schwer.
Aber Katriona, du hast auch mal so im Vorgespräch gesagt, wir dürfen unsere Kultur, unsere Normen, unser Verhalten nicht denen überstülpen. Wie gehst du also mit diesen anderen, mit diesem Kulturunterschied um?
Ja, also ich finde es schwierig, die Balance so ein bisschen zu halten. Auf der einen Seite die Jugendlichen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, auch nicht in so eine Opferrolle irgendwie zu drücken und gleichzeitig aber natürlich anzuerkennen, was für ein patriarchalisches System das ist, unter welchem die leiden, und eben das anzuerkennen, aber gleichzeitig aber auch ihre Handlungsfähigkeit. Also ist ja auch gut rausgekommen in den Gesprächen, dass sie es immer wieder gut schaffen, sich irgendwie auch ihre Freiräume zu erkämpfen und dass die beiden Mädels auch echt sehr kritisch und emanzipiert auch denken, ja.
Das zweite Mädchen haben wir noch gar nicht gehört, hören wir gleich. Ich will vorher noch mal fragen nach den sozialen Medien. Ich weiß nicht, wer von euch antworten will. Welche Rolle spielen sozialen Medien bei den Jugendlichen im Teheran oder im Iran? Anisa, gut.
Also zum Beispiel die Jugendlichen, mit denen wir geredet haben, die wollten auch sehr gerne mit uns im Kontakt bleiben, haben nach Social-Media-Seiten gefragt. Also man sieht, sie haben diese Seiten, aber man muss natürlich sehr aufpassen, was man dort veröffentlicht. Ich meine, es hat schon angefangen, ganz am Anfang bei uns, dass wir ein bestimmtes Programm gebraucht haben mit verschlüsselten Code etc., dass wir da mit ihnen reden können. Also diese bestimmten Grenzen sind da, aber die Jugendlichen wollen trotzdem nicht darauf verzichten. Sie wollen trotzdem immer noch auf Social Media sich präsentieren, dort schreiben. Also existieren diese Seiten, aber natürlich immer sehr vorsichtig.
Ja, und wie verabreden die sich untereinander?
Die Verabredung findet durch diese Social Media statt. Ich glaube, das ist für die diese kleine Freiheit, die sie da haben. Und die sind extrem wichtig, glaube ich. Und da ist Social Media für sie was total anderes als für uns, glaube ich.
So, jetzt wollen wir noch mal hören, was Anisa den Farsad gefragt hat.
Du hattest ja schon zuvor uns einen kleinen Steckbrief geschrieben. Und in dem da sagtest du, du bist Feminist. Warum sagst du das? Was meinst du damit?
Die Frauen im Iran haben viele Probleme und ich bin in einer neuen Generation und ich kann nicht das akzeptieren. Immer frage ich mich, warum die Frauen dürfen nicht im Studium gehen oder die Frauen und Männer gleiche Rechte haben nicht.
Ja, das findest du ja unfair und du bezeichnest dich deswegen als Feminist. Gibt es unter deinen männlichen Freunden auch weitere, die auch sagen, du bist Feminist, oder bist du in deinem Freundeskreis alleine, der so denkt? Stimmen dir die anderen zu?
Neue Generationen sind Feminist, aber die ältere Männer sind nicht Männer Feminist.
Wir wissen ja, im Iran ist es ja offiziell erlaubt, dass ein Mann bis zu 4 Frauen heiraten darf. Wie findest du das? Was ist deine Meinung dazu?
Das ist ganz komisch. Ich kann nicht das akzeptieren. Ein Mann mit 4 Frauen, ich kann nicht mir vorstellen. Mein Opa hatte 2 Frauen.
Farsad, deine Schwester ist verheiratet. Konnte sie sich ihren Mann aussuchen, frei? Hat sie jemanden kennengelernt? Oder hat die Familie ihr gesagt, du heiratest diesen Mann?
In meiner Familie, Mädchen können auswählen.
In dieser Familie, in Farsads Familie, können die Mädchen auswählen. Aber es gibt natürlich auch Eltern, das wissen wir ganz genau, die ihre Töchter in eine arrangierte, in eine von den Eltern bestimmte Ehe hineinzwängen. Und wir haben auch erfahren von Farsad, das hat er an einer anderen Stelle erzählt, dass insbesondere arme Eltern ihre Töchter an reichere Männer verheiraten, meistens natürlich auch an ältere Männer verheiraten. Also nicht zum Lachen für uns, die wir so ganz anders groß werden. Aber jetzt will ich von euch noch wissen, was wisst ihr über wilde Ehen im Iran?
Das ist verboten, wird aber trotzdem praktiziert, versucht halt die Nachbarn damit einzuweihen und zu sagen, sei mal da lieber still oder sprich das lieber nicht aus, weil die Nachbarn können immer noch zur Polizei gehen und sowas anmelden.
Genau. Was wisst ihr über vorehelichen Geschlechtsverkehr?
Das ist natürlich verboten dort.
Warum sagst du natürlich?
Naja, ich meine, es ist ein Land, welches vom Islam eben geprägt ist. Und da ist eben festgesetzt, dass man vor der Ehe eben keinen Geschlechtsverkehr haben darf. Und wie wir dann wissen, natürlich, sie leben unter Regeln, dann ist es auch verboten. Wird natürlich, passiert trotzdem öfters selbst. Und wie mit dieser wilden Ehe, bleibt es dann eben Geheimnisse unter den anderen.
Man darf sich nicht versprechen. Man darf keine Geheimnisse preisgeben, ja?
Genau.
Was wisst ihr, Katrona, vielleicht du nochmal, über die Begrenzung des Lebens von jungen Mädchen durch die Eltern oder durch die Familie? Also werden die sehr streng gehalten?
Ja, wenn wir jetzt über Tina und Sarah sprechen, denke ich mal, haben die auch sehr viele Freiheiten, aber natürlich nach wie vor sind Mädchen und auch Frauen in Familien und auch vor dem Gesetz nicht gleichberechtigt.
Hast du da nicht innerlich aufgeschrien?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so sozialisiert ist wie wir,
ja, klar.
In Deutschland aufgewachsen, dann ist das für uns natürlich absolut undenkbar.
Sarah und Fazat, das haben wir gelernt, lernen Deutsch, weil sie beide in Deutschland studieren wollen. Fazat Medizin, Sarah will Musik studieren. Und dann haben wir auch noch gefragt, warum wollt ihr nach Deutschland? Habt ihr das noch im Kopf, warum die nach Deutschland wollen? Warum das so verheißungsvoll für sie ist, nach Deutschland zu kommen?
Ich meine, da haben wir ja bei Sarah, sie macht leidenschaftlich Musik, möchte dies auch in ihrer Zukunft weitermachen. Und für eine junge Frau, die eben diese Möglichkeiten nicht so viel im Iran hat, obwohl sie schon eine Musikschule besucht, die mit ihrer Musik auftreten möchte, veröffentlichen möchte, für sie ist natürlich so eine Möglichkeit, wie in Deutschland Musik zu studieren, sehr schön, sehr attraktiv. Und sie möchte diese Chance natürlich nutzen. Sie war ja öfters ihr, sie hat sehr gefallen. Also hat sie auch vor, das in ihrer Zukunft weiterzumachen.
Ja, und generell im Iran hat das deutsche Bildungssystem noch einen guten Klang. Wir kennen hier die Macken und die Fehler und die Schwierigkeiten des deutschen Bildungssystems. Aber für die Iraner ist das deutsche Bildungssystem noch immer was ganz Besonderes. Und die Iraner gehen selbst im Iran in deutsche Schulen, weil es da ein bisschen, ich sag mal, Recht und Ordnung wahrscheinlich herrscht, ne? Statt in einer iranischen Schule, wo sie mehr Freiheiten haben, aber angeblich weniger lernen. Aber gut, und die beiden kommen auch noch, Sarah und Fazat, nach Deutschland, weil es hier Religionsfreiheit gibt in Deutschland. Und das ist für beide ein gar nicht unwichtiger Punkt. Und die Sanja hat gefragt.
Glaubst du an Gott?
Nein.
Und du, Sarah?
Nein.
Nein. Wie wichtig ist Religion in der Schule?
In Schule, wir sagen nicht, dass wir Atheist sind, aber in privaten Gesprächen oder private Party oder sind, wir sagen das. Wir sind Atheist oder wir sind nicht Muslim.
Also zum Beispiel in der Schule gibt es Unterricht, wo ihr beten müsst?
Ja, in allen Schulen gibt es Religion. An der Uni zum Beispiel eine Person studiert Medizin, aber er lernt auch Religion.
Du kommst, Anissa, aus der Türkei. Genau. Hört man überhaupt nicht mehr. Gab es in der Türkei oder gibt es in der Türkei ähnliche Kontrollen, Gebote, Grenzen, wie wir es vom Iran erfahren haben?
Naja, es kommt sehr drauf an, wo man lebt. Also ich kann aus eigener Erfahrung jetzt nur sprechen. Natürlich macht es einen Unterschied. Ich meine, die wohnen ja im Teheran, wo wir wissen, es ist viel moderner. Es kommt ganz drauf an, ob man jetzt in einem kleinen Dorf wohnt, ob man jetzt in der Großstadt ist. Ich denke, die Großstadt ist viel lockerer und aus meiner eigenen Erfahrung ist man dort nicht so streng, was die Religion angeht. Natürlich gibt es Moscheen, die man ganz normal besuchen kann, aber wenn man aus einem recht modernen Kreis kommt, sind die Menschen dort nicht mehr so streng über Religion. Man spricht jetzt vielleicht nicht offen darüber, ich bin ein Atheist, aber keiner verfolgt jetzt den anderen und fragt unbedingt, glaubst du auch, hast du auch gebetet? Also dort sind die Regelungen lockerer.
Und so Gebetspflicht in der Schule, wie eben von Farsad erzählt, gibt es das?
Persönlich weiß ich jetzt aus den Orten, wo ich war, dass es jetzt keine bestimmte Pflicht gibt. Man kann dort beten, aber ich denke, dass jetzt niemand unbedingt gezwungen wird, du musst 5-mal am Tag jetzt ein Gebet halten und das, was ich weiß, es kann gut sein, dass es andere Städte gibt, wo es anders läuft, aber großflächig weiß ich jetzt, dass dies nicht der Fall ist.
Sehr gut. Du sprichst nicht nur gut Deutsch, du sprichst auch sehr gut Englisch.
Dankeschön.
Und du hast dich mit der Tina, das ist die zweite Frau, die wir bisher noch nicht gehört haben, genau, auch auf Englisch unterhalten, über ihre große Passion. Die Passion ist genau wie bei Sarah, die Musik, die Musik, die Musik. Und sie hat ihr Studium, Tina, ihr Studium schon beendet und hat von sich aus ein Gedicht vertont. Und sie sagte dir,
actually, the poem is not mine. It's Parvin Ertesami is one of our famous poets. She wrote this, and I saw it. I think several months ago, and it was very interesting for me. I chose this poem to make a song for it. You know.
Anissa, kannst du das übersetzen? Wir haben es eben gerade auf Englisch gehört. Du kannst doch so gut Englisch. Was hat sie gesagt, die Tina?
Also sie sagte, dass es im Iran eine Poetin gibt, die ein Gedicht geschrieben hat, und was sie sehr inspiriert hat. Sie wollte, hat dieses Gedicht gehört, sie fand es sehr toll, wollte daraufhin ein Lied dazu komponieren, welches sie auch alleine verfasst hat. Und in dem Lied, beziehungsweise in dem Gedicht, geht es um einen betrunkenen Mann, der rumläuft. Und wie wir schon aus den Beiträgen zuvor gehört haben, ist natürlich Alkohol im Iran verboten. Und dieser betrunkene Mann trifft auf einen Polizisten. Aber was man nicht erwartet, ist, dass dieser betrunkene Mann sehr weise ist und sich über, also mit dem Polizisten über die Polizei unterhält. Und sie hat, ja, dieses Gedicht so gut gefallen, dass sie dieses natürlich am Ende, ja, durch Musik nochmal verkörpern wollte.
Also eine Umkehrung eigentlich der Verhältnisse. Die Polizei ist sonst immer diejenige, die das Sagen hat. Und hier hat der Bettler, der betrunkene Mann, ist viel klüger, empfindsamer, besser als der Polizist. Das ist ja das Schöne an diesem Gedicht, ne? Das ist die Aussage eigentlich auch, dass die sogenannten Verachteten man nicht verachten darf, weil sie eben auch eine eigene Würde haben. Hat sie es ganz alleine vertont?
Sie hat uns erzählt, dass sie einen Monat lang, wenn nicht noch länger, alleine daran gearbeitet hat. Natürlich hat sie auch Hilfe gebraucht. Ich meine, wenn man das Lied gehört hat, weiß man, es hat super Qualität. Das heißt, es wurde alles in einem Tonstudio, welches sie schon zuvor wusste, hat sie Geld bezahlt, um dort ihr Lied aufzunehmen. Daher erkennt man auch, wie wichtig ihr das war, wie wichtig ihr dieses komplette Lied war, es nochmal mit toller Qualität in einem Studio aufzunehmen. Und aber sie hat das alleine komponiert, alleine gesungen und das fand ich nochmal sehr beeindruckend.
Und jetzt hören wir rein, wie sich das anhört. Wir haben sie singen hören, wir haben sie Instrumente spielen hören. Waren das Instrumente, die sie selbst gespielt hat und was dann zusammengemischt wurde?
Sie hat alles alleine gespielt. Jedes Instrument, welches wir, ob es jetzt hier im Klavier oder Geige war, hat sie alleine gespielt. Ich meine, das zeigt nochmal diese Leidenschaft, welche sie eben zu der Musik hat. Sie hat das Tonstudio wirklich gänzlich nur zum Aufnehmen gebraucht. Komponiert war es selbst, der Text war selbst geschrieben, beziehungsweise inspiriert natürlich von der Poetin davor. Aber sie hat das alles alleine gemacht.
Darf sie diesen Song, dieses Gedicht, dieses Lied im Iran veröffentlichen? Oder darf es nur in der Schublade rumliegen?
Wir haben ja schon von der Sarah zuvor gehört, die Stimme der Frau ist im Iran verboten. Und es gibt ganz komische hier Regeln, wie eine Frau das veröffentlichen darf. Sie ist alleine, sie darf das nicht. Wäre es jetzt in einer Gruppe, wäre es okay für eine Frau, so ein Lied zu veröffentlichen. Aber sie hat hier das ganz alles alleine geschrieben und gesungen. Daher darf sie das halt leider nicht.
Aber sie darf es hier bei uns im Radio spielen lassen,
genau,
weil es nicht der Iran ist.
Ja.
Und sie könnte es auch in die USA verkaufen oder könnte es vielleicht auch in die Türkei verkaufen. Wie ist es denn in der Türkei? Dürfen da die Mädchen singen?
Natürlich. Also, ich meine, ich kenne das ja selbst, damit ist man auch aufgewachsen. Ich wüsste jetzt nicht, ob es eine bestimmte Zeit gab, wo sie es nicht durften. Ich meine, wir haben hier immer schon Sängerinnen gehabt, die alleine Sachen veröffentlichen konnten. So lange, wie ich schon lebe und ich denke auch so lange, wie meine Eltern auch schon leben.
Gut.
Ja.
Ich war jetzt gerade in Marokko, da ist mir aufgefallen, man hört da sehr viel marokkanische Musik, dass fast immer nur die Männer singen.
Das ist mir auch in Marokko, ich war auch ein Wochenende lang mal in Marokko und da lief auch viel Musik. Da ist mir das sogar auch aufgefallen.
Ich habe gedacht, das sind ähnliche Verhältnisse wie in Teheran, habe ich gedacht. Na ja, gut. So, von den Jugendlichen in Teheran kam sehr viel Offenheit und auch viel Kritik zu uns herüber durch all die Gespräche und durch durch das Interview. Aber ihr habt ja auch vorher zweimal mit ihnen längere Zeit geredet. Und deswegen hat die Sanja gefragt, ob sie trotzdem, also alle drei, ob sie trotzdem und dennoch, trotz aller Kritik und aller Vorbehalte, ihre Heimat lieben. Und die Antwort war:
Iran ist unsere Heimat.
Wir lieben das.
Ja, wir lieben das.
Wir haben Probleme mit, auf Englisch, das heißt Government.
Ja,
wir haben Regierung. Damit.
Also euch stört nur die Politik, nicht die Kultur selbst.
Ja.
Ja.
Ja. Gibt es so jetzt zum Schluss eine Sache, die ihr sehr gerne habt am Iran? So eine besondere Sache, die vielleicht in Deutschland es nicht gibt?
Im Iran viele traditionelle iranische Dinge, zum Beispiel traditionelle Essen oder traditionelle Musik. Im Iran gibt es viele, viele schöne Sehenswürdigkeiten.
Das macht ja Iran besonders für euch.
Ja, ja.
Okay, gut.
Sanja, nochmal die Frage. Als du angefangen hast, über dieses Projekt nachzudenken, wusstest du da überhaupt irgendetwas über den Iran, über die Frauen, über die Religion, über die Tradition?
Man hört ja vieles durch die Nachrichten, aber das ist alles politisch bezogen. Kulturmäßig habe ich wirklich kaum was gewusst. Und es war auch schön zu hören, wie sehr sie auch wirklich ihr Land lieben. Also da war sehr viel Kritik, aber man hörte diese Liebe zum Land, beziehungsweise auch, dass sie dafür kämpfen wollen, dass andere Leute ihr Land so sehen, wie sie es sehen. Sie haben uns auch gefragt, was wir über Iran halten. Das war auch eine der ersten Fragen, die sie uns gestellt haben. Oder ob wir gern mal Iran besuchen würden. Also das ist ihnen sehr wichtig, dass andere Leute das mitbekommen, dass Iran auch anders sein kann.
Anisa, du nochmal. Was hat dir das Projekt gebracht?
Naja, mich hat sehr interessiert am Anfang und ich wollte wissen, wie dort die Verhältnisse auch sind. Mir hat das sehr interessiert, wie es den Frauen und also besonders auch den Frauen um die Welt auch geht. Und dieses Projekt hat mir einfach gezeigt, welche verschiedenen Konditionen es in Ländern gibt, wie es dort den Frauen ist. Aber trotzdem noch zu merken, sie lieben ihr Land, was die Sanja auch eben schon gesagt hat. Dieses Projekt hat mir einfach verschiedene Einsichten gezeigt und nochmal halt bei vielen Themen dankbar zu sein, dass wir in einem auch in einem Land wohnen, wo wir diese Probleme nicht haben. Ich meine, ich muss jetzt nicht auf die Straße gehen und mir irgendwelche Gedanken darüber machen, wie ich die Polizei anlüge.
Ja, Katriona, hat's dir auch viel gebracht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, eins meiner dieser Haupterkenntnisse war dieser große Unterschied zwischen Privatheit und Öffentlichkeit und natürlich auch wie wird Iran in den Medien dargestellt und wie ist es mal aus der Perspektive eines dort wohnenden Menschen einfach mal zu hören, gerade was das Leben der Frauen angeht. Man weiß, was für Regeln es gibt und was für Gesetze, aber wie es tatsächlich auch das private Leben beeinflusst oder was sie auch tun, um es irgendwie zu umgehen, das war schon sehr interessant.
Sanja, bist du jetzt klüger geworden?
Schon, auf jeden Fall. Man bekommt wirklich ein neues Bild, auch wie sehr sie sich bemühen, da trotz diesen Regeln sich selbst zu entfalten und auch selbst ihre Liebe oder das, was sie gerne machen würden, in der Zukunft das zu erreichen.
Und was hat dich befremdet? Was hat dich erstaunt? Wo sagst du, um Gottes Willen, das könnte ich nie ertragen?
Nie ertragen. Ja, wirklich dieses Lügen, glaube ich. Ja. Ich bin eine sehr schlechte Lügnerin und ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen. Vor allem, ich glaube, das ist nicht nur Polizei, man glaube ich, muss auch in der Schule lügen, Freunde, vielleicht sogar Eltern, ganz bestimmt auch sehr stark seine Eltern, wenn man manche Sachen trotzdem erleben will. Das mit Alkohol, ich glaube nicht, dass jeder Elternteil einverstanden ist, wenn man Partys feiert im Garten.
Ja, private Partys im Garten, hat er erzählt, ne? Und Alkohol, die dann über die Grenze herübergeschmuggelt wird. Katriona, hast du das Gefühl, dass du im Iran leben könntest?
Ja, also wie gesagt, ich denke, aufgewachsen hier in Deutschland und dann dort zu leben, ist auf jeden Fall wäre ein krasser Unterschied. Und mit den Freiheiten, die wir hier gewohnt sind, wäre es auf jeden Fall schwierig.
Ja. Gebote, Verbote, Beschränkungen, die könntest du wahrscheinlich gar nicht mehr ertragen.
Ja, und ich denke, man könnte immer irgendwie leichtfertig sagen, ja, ich würde mich da total gegen wehren und mich auflehnen, aber ich denke, das ist, ja, ein bisschen, nimmt man sich was raus, wenn man sagt, man würde da sich immer krass protestieren und demonstrieren.
Ja, protestieren. Anissa, in der Türkei ein bisschen groß geworden, vorwiegend ein bisschen in Deutschland aufgewachsen. Glaubst du, du würdest im Iran protestieren?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wenn man in Deutschland aufwächst und wenn man dort erstmal geboren ist, dort mit den ganzen Konditionen aufwächst, vielleicht, wenn man den Mut dazu hat. Es kommt auch immer sehr darauf an, in was für eine Familie man ist. Unterstützen die dort ein? Wird man in der Familie nochmal selbst verurteilt für die politische Meinung, die man hat? Unterstützt die Familie ein? Ich meine, wir haben ja gesehen, dass die Sarah da auch Unterstützung von ihrem Vater hat. Wenn es darum geht, protestieren mit meiner Einstellung hier in Deutschland, ja. Wäre ich die gleiche Person im Iran? Ich weiß es nicht.
Ich würde auch sagen, ich weiß es nicht. Ich erlaube mir da auch gar kein Urteil, weil ich auch ganz anders groß geworden bin, hier mit ganz anderen Freiheiten, mit anderen Gedanken im Kopf. Und ich weiß nicht, wie ich denken würde, wenn ich da unter solchen Bedrückungen und Geboten und Verboten leben würde. Aber Sarah und Farsad wollen nach Deutschland kommen. Habt ihr euch mal überlegt, wie die hier zurechtkommen, wie die hier leben werden, wie die hier mit der deutschen Kultur konfrontiert werden? Katriona, fang du doch mal an.
Ja, also ich kann es mir gut vorstellen. Es hat sich ja schon auch in den Gesprächen gezeigt, dass sie größtenteils auch sehr westlich orientiert oder auch geprägt sind. Jetzt an die Uni zu gehen, müsste man natürlich wahrscheinlich noch, also machen sie ja schon viel Deutsch, noch ein bisschen lernen. Aber sonst kann ich mir das schon vorstellen.
Tja, ich weiß es nicht. Es ist eine ganz andere Kultur, Anissa, bitte.
Ja, also ich habe mir darüber auch mal Gedanken gemacht. Ich meine, Sie haben gesagt, die Konditionen bedrücken sie. Sie fühlen sich eingeschränkt, aber sie lieben ihr Heimatland. Ich denke, dass ein Land wie Deutschland für sie die Option wäre, sich selbst zu entfalten, in dem Sinne von ihren Leidenschaften her, Musik. Aber ich glaube, dass sie auch ihre eigene Kultur im Heimatland auch vermissen würden. Ich meine, man kann sagen, was man will. Es ist trotzdem das Land, in dem man groß geworden ist, in dem man die Kultur und alles drumheran liebt. Ich denke, Deutschland wäre für sie gut, ihre Ziele zu erreichen, aber ich denke, Heimweh gäbe es da schon.
Sanja?
Ich glaube, sie hätten hier auch bestimmte Hindernisse, vielleicht auch mit ihrem Instrument, das sie spielt. Das Ut war das, oder? Ut war das. Ich glaube, das wird sehr problematisch sein. Aber ich glaube, wenn sie mit den Hindernissen in Iran klargekommen sind, kommen sie auch mit den Hindernissen in Deutschland klar.
Sie brauchten auf jeden Fall viele Freunde und viele Handreichungen, um über die ersten Monate, die ersten Klippen hinwegzukommen. Ich finde das sehr mutig von denen, wo sie zwar mal in Deutschland waren, aber ansonsten wirklich wenig wissen, was so eine andere Kultur im Alltag bedeutet. Anderes Essen, andere Sprache, andere Normen, andere Gesetze, andere Freiheiten. Also ich finde das schon einen sehr mutigen Schritt für diese jungen Leute, hier nach Deutschland zu kommen. Die können es aber auch nur, weil sie Geld haben, ja, Sanja?
Ja, das ist, glaube ich, wichtig zu betonen. Die sind schon eine höhere Schicht, also sie sind privilegiert, die sind auch in offener Privatschule. Ihr Vater unterstützt Sarah sehr stark und ich glaube, das musste man auch noch betonen, sie haben die Möglichkeit und ich glaube, sie werden auch diese Möglichkeit nutzen.
Ja, und immerhin ist die Mutter Schauspielerin,
ja.
Die Großmutter, das wissen wir nicht genau, was die Großmutter war, aber die Mutter hat eben eine westliche Prägung und kann von daher natürlich die Tochter auch ganz anders erziehen, ganz anders unterstützen. Und ihr vielleicht auch erlauben, häufig zu lügen. weil man in diesem Land halt lügen muss, wenn man zurechtkommen möchte. So, Cornelia Rühlich, am Anfang haben wir mit dir begonnen, jetzt Frage an dich. Sind deine Erwartungen, sind deine Hoffnungen, sind deine Visionen erfüllt? Haben die Mädchen es gut gemacht?
Also ich denke, die Sendung selbst gibt die Antwort darauf. Ich finde es einfach großartig, in welch differenzierten und auch sensitiven Art und Weise ihr auf all das reagiert habt. Ja, auf der einen Seite die Beschäftigung mit einer islamischen Gesetzgebung und auf der anderen Seite wirklich der Umgang auch damit. Und was ich natürlich auch so schön finde, ist der Respekt, den ihr immer wieder habt, auch diesen jungen Menschen gegenüber, die ja im Grunde genommen sehr viel Mut haben, also auch in dieses Radioprojekt hier reinzugehen und die auch im Alltag sehr, sehr viel Mut zeigen und immer wieder nach Wegen suchen, wie sie kreativ, wie auch immer, diese islamische Gesetzgebung unterlaufen können. Und das freut mich schon sehr, dass das über das persönliche Gespräch zwischen euch auch so vermittelt werden konnte. Und wenn ihr heute sagt, dass ihr viel gelernt habt, dann ist das irgendwie so ein allgemeiner Satz, den man euch aber sehr abnimmt, nach allem, was wir heute gehört haben, denke ich.
Gut, aber wie willst du das multiplizieren? Jetzt haben wir drei junge Frauen, die viel gelernt haben. Ich fand euch übrigens auch ausgesprochen gut, wie ihr also Interviews geführt habt, ohne es vorher gelernt zu haben. Meine Hochachtung. Aber drei Leute ist mir nicht genug. Wie willst du es weiter verbreiten, Cornelia?
Das ist aber immer das Problem. Wir können nicht auf einmal die ganze Welt verändern, sondern ich sage immer, wenn jeder anfängt, dort aktiv zu sein, wo er steht und ein bisschen was in Bewegung zu bringen, dann ist schon viel geschafft. Außerdem ist das ja auch eine längere Serie, die wir machen wollen. Das war heute nun zum ersten Mal, dass wir uns mit dem Thema Iran beschäftigt haben. Als nächstes Projekt werden wir uns mit der Türkei beschäftigen. Und parallel dazu läuft jetzt schon ein Projekt an in Bezug auf Ecuador. Und von daher wollen wir das einfach weitertragen und wollen immer mehr Chancen geben. Aber natürlich ist jeder Stein nur ein sehr kleiner Stein, den wir bewegen.
Cornelia, du hast gesagt am Anfang, du kennst die junge Teheraner Musikerin, die da das Instrument, diese laute Utsch spielt. Und du willst ihr jetzt zum Schluss noch einen kleinen, was Schönes ins Nest werfen, einen Bonbon überreichen. Erzähl mal, was du da dir rausgesucht hast.
Ja, der Zufall will es, dass gerade heute Abend die absolute Lieblingsgruppe von Sarah in Frankfurt im Internationalen Theater auftritt. Und die Veranstaltung heißt The Contemporary Sound of Iran und wird gespielt von Golnar und Mahan Trio. Und das ist genau diese Kombination, mit der sie sich auch beschäftigt. Das heißt, traditionelle iranische und orientalische Folk-Elemente verbunden mit Jazz, mit westlichem Jazz. Das ist etwas, woran Sarah arbeitet. Und ihr großes, großes Vorbild ist heute Abend in Frankfurt. Und von daher denke ich, ist es ein wunderschönes Geschenk, wenn sie jetzt Musik von dieser Gruppe hört. Und sie hört uns in dem Moment über Livestream in Teheran.
Und jetzt hören wir die Musik. Da 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 ra, do ra ra da da ra, da 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 ro ra ba. Da 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 re, dum dum da 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 re, dum dum da 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 re, dum dum da 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 re. نگارم نگارم ببین سینم شور زاره تو دستم نگیری جوی بار شابی نداره به بار عبر تنها به خونه Ja, das war unsere Sendung mit jungen Leuten aus Deutschland und Teheran. Ich danke euch allen fürs Mitmachen, danke für euer Interesse und tschüss an alle. Was
Aurora, aber